die liegen 1400 Jahre auseinander. Also das erste Ereignis, das mit der Kupferschlange, das fand so Ende der Wüstenwanderung des Volks Israel statt. Da mitten in der Wüste waren sie da. Sie waren da östlich vom Jordan und ja, genau, so. Und das zweite Ereignis, da hat Jesus mit dem Pharisäer und Schriftgelehrten Nikodemus, mit diesem ganz gelehrten Typen, ein Gespräch geführt. Und diese beiden Ereignisse, die sind zu Recht miteinander verknüpft, auch wenn sie so weit zeitlich auseinander liegen. Weil Jesus selber ja im Gespräch mit Nikodemus diese Schlange an der Stange erwähnt hat. Die Schlange an der Stange, das ist nämlich ein Typus auf Jesus Christus hin. Wir haben letzten Sonntag ja bereits von sogenannten Typen gesprochen, die im Alten Testament auftauchen und als Vorausbilder etwas darstellen, das dann im Neuen Testament vorkommt. Eben zum Beispiel König David als Typus auf Jesus Christus als König aller Könige hin. Und darum können wir aus diesem Bild von der Schlange an der Stange eben etwas herauslesen, das eine neue Bedeutung in Jesus Christus dann erhalten hat. Und das auch heute, nochmals 2000 Jahre später, immer noch relevant ist. Und in diesem Fall ist die Erklärung sehr, sehr offensichtlich, weil Jesus legt das ja sehr genau dar. Die kupferne Schlange, die wurde von Mose seinerzeit hergestellt und dann an einem hohen Stab oder Pfahl befestigt. Und dieser Pfahl wurde aufgestellt, dass er für alle sichtbar war. Man muss sich das vorstellen, das Volk Israel, das waren Hunderttausende von Menschen. Nicht da die vier, die wir hier gesehen haben. Und alle mussten diese Schlange dann anschauen können. Sie wurde emporgehoben an diesem Stab, sie wurde erhöht. Und so wie das geschehen war, sagte Jesus, so muss auch der Menschensohn, damit meinte er den Messias, sich selbst, von der Erde erhöht und an einem Pfahl befestigt werden. Und damit sprach er natürlich von der Kreuzigung. Die war damals noch nicht geschehen, sein Dienst hatte eben erst begonnen. Die Schlange am Stab ist also ein Vorausbild auf den gekreuzigten Jesus Christus. Wenn die Israeliten damals in der Wüste von diesen Feuerschlangen, wie sie genannt wurden, gebissen wurden, dann war das ihr Todesurteil. Aber Gott offerierte ihnen Begnadigung, die Rettung. Und dafür mussten sie nur diese kupferne Schlange ansehen und dann blieben sie am Leben. Und Jesus erklärt das so und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Jeder, der glaubt. Also Glauben wird hier von Jesus also gleichgesetzt mit Schauen auf. Die Israeliten mussten schauen auf die Schlange und jetzt müssen die Menschen auf Jesus schauen, an ihn glauben. Und dann, wenn man das macht, dann empfängt man das ewige Leben, man wird gerettet. Für diesen Nikodemus, der ja die Bibel, die damals existierte, das Alte Testament, die Tora, die fünf Bücher Mose, sehr gut kannte, war das wahrscheinlich eine sehr, sehr plausible Erklärung. Die mussten die Schlange anschauen Und jetzt sagt Jesus, genauso musst du es bei mir machen. Er kannte natürlich auch Propheten, die haben zum Beispiel gesagt, der Jesaja, wendet euch zu mir, also schaut auf mich, wendet euch mir zu, sagt Gott, und lasst euch retten, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Sich Gott zuwenden heißt, ich schaue auf Gott. Und wenn das nur innerlich geschieht, dann ist das auch ein Herzensschauen. Und Micha, der Prophet, sagte, ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils, meiner Rettung. Mein Gott wird mich erhören. So haben wir diese Verbindung aus dem Alten Testament, wie Schlange, wie Mose die Schlange in der Wüste an einer Stange erhöht hat, so musste dann auch Jesus am Kreuz auf Golgatha erhöht werden, damit im Aufsehen zu ihm und der Glaube an ihn Rettung bringt, so wie das Anschauen der Schlange und das Vertrauen auf Gott den Israeliten Rettung gebracht hatte. Das ist so die Konklusion, die Zusammenfassung dieser Geschichte und dieser beiden Geschichten. Das Bild von der Schlange an der Stange, das ist sehr, sehr eindrücklich, finde ich. Ob es jetzt eine bronzene Schlange war oder eine kupferne Schlange, das geht aus dem Text nicht so genau hervor. Wahrscheinlich, ich tendiere eher, dass es eine kupferne Schlange war, weil die war einfacher herzustellen, weil es weicher war, das Metall. Aber es könnte auch eine bronzene Schlange gewesen sein. Aber schlussendlich sagte Gott, ja, mach dir eine eherne Schlange, eine Schlange aus Metall, was immer das du auch hast. Diese Schlange hat auch einen Künstler inspiriert, den Giovanni Fantoni, einen italienischen Bildhauer. Und der hat dieses Bild genommen und auch aus Metall dieses eindrückliche Kunstwerk gemacht. Da ist die Schlange, die an diesem Stab sich emporschlängelt und oben wird es dann zu Christus, seinem Kopf mit Christus und den Armen. Dieses Kunstwerk steht heute auf dem Berg Nebo in Jordanien und schaut nach Israel. Habe ich sehr, sehr eindrücklich erlebt, dass ich dieses Bild gesehen hatte. Dann kam mir in den Sinn, vor 2 Jahren hatte ich auch eine Inspiration, als ich diesen Text gelesen hatte. Die Schlange an der Stange. Sag, wie lang bist du gefangen in dem Bann der bösen Schlange? Bis die Schlange zu Schmerzensklang, bist du dran mit Tod und Bang. Doch die Schlange dort an der Stange, schau sie an und lebe lang. So ganz kurz zusammengefasst. Die Schlange an der Stange, 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Eigentlich ein ganz kurzer Text, 6 Verse lang. Da war eine neue Generation herangewachsen. Sie waren 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Praktisch alle Menschen, die beim Auszug aus Ägypten über 20 Jahre alt waren, die waren weggestorben. Außer der Mose, der lebte noch. Und diese neue Generation, die lehnte sich wieder einmal gegen Gott auf, die rebellierte. Sie beklagte sich, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hatte, wo sie ja alles hatten. Das Sklaventum hatten sie bereits vergessen anscheinend. Warum hast du uns hier rausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Und überhaupt, tagtäglich das Manna. Das hing denen zum Hals raus. Und jetzt haben wir wieder kein Wasser. Das Volk rebellierte gegen Gott. Nicht zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. Dabei hatten sie Gott erlebt, wie er Zeichen und Wunder tat, wie er sie versorgte, wie er sie beschützte, wie er sie führte, wie er ihnen Wasser gab, wie er ihnen Fleisch gab. Da kamen sie wieder an den Punkt, als sie das alles nicht mehr sahen. Dann ließ Gott eben diese Schlange kommen. Die bissen sie, die Bisse brannten wie Feuer. Darum wurden sie Feuerschlangen genannt und die Bisse führten zum Tod. Und natürlich, wenn so etwas geschieht, dann geraten die Leute in Panik. Boah! Aber sie hatten nicht nur Panik, sie erkannten, das ist wegen uns. Wir haben falsch gehandelt. Wir haben gegen Gott rebelliert. Und sie baten durch Mose um Gnade. Und Gott in seiner Barmherzigkeit bot ihnen diesen Ausweg an, dass sie dann auf die Schlange schauen konnten und nicht sterben mussten. Jüdische Rabbiner erklären, dass die Kupferschlange deshalb an einer hohen Stange befestigt wurde, damit sie die Herzen der Israeliten zu Gott führen konnte. Sie wurden geheilt, solange sie nach oben blickten. Und ihre Herzen zum Vater im Himmel ausstreckten, sich ihm unterwarfen. Sogar die jüdische Lehre impliziert also, dass nicht nur das Anschauen Rettung brachte, sondern dass es auch ein Herzensvorgang sein musste. Ein Vertrauensakt. Eine Ausrichtung des Herzens auf Gott. Und wenn jetzt diese Schlange an der Stange durchs Anschauen und durchs Vertrauen, durch die Ausrichtung des Herzens auf Gott Heilung und Rettung vom Tod bewirkte, wie verhält es sich nun eben mit diesem Bild bei Jesus? Diese Rettung, die durch Jesus Christus geschehen darf. Und da ist dieses dritte Kapitel im Johannesevangelium sehr aufschlussreich. Dieses Kapitel, das erzählt von dieser Begegnung des Nikodemus mit Jesus. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Das haben wir schon gehört. Das hat Jesus dem Nikodemus gesagt und damit diese Verbindung hergestellt. Und der nächste Vers ist Johannes 3,16. Den kennt ihr wahrscheinlich alle auswendig, oder? Wollen wir ihn zusammen sagen? Ich blende ihn noch ein. So, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, Gott hat nicht nur das Volk Israel geliebt, er hat die ganze Welt geliebt, alle Menschen dieser Erde. Und darum gilt seine Liebe jedem Menschen, dir und mir, uns allen, allen, die heute leben, allen, die mal gelebt haben und alle, die dann noch leben werden. Gott liebt dich so sehr, dass er keinen Aufwand scheute. Nicht um nochmals eine kupferne Schlange aufzurichten, sondern er hat keinen Aufwand gescheut, seinen eigenen Sohn zu schicken und am Kreuz aufrichten zu lassen und sterben zu lassen. Das hat Gott gemacht. Für unsere Erlösung, für unsere Rettung. Und Gott möchte, dass das bei uns Lebensrealität wird. Und ich weiß, dass viele von uns das Empfangen erlebt haben, dieses Aufschauen zu Jesus, dieses Empfangen des Glaubens, dieses Gerettetwerden. Und ich möchte es einfach trotzdem ausrufen und sagen, das gilt jedem von uns und jedem Menschen auf dieser Welt. Und der Mensch, und damit meine ich auch mich und uns alle, der ist und bleibt eine widerspenstige Natur. Ist einfach so. Schau dich an. Die Israeliten, die waren unzufrieden. Sie hatten vieles erlebt mit Gott, Führung, Leitung und so weiter. Und sie waren trotzdem unzufrieden und rebellierten gegen Gott. Und wir? Unser Schöpfer hat uns Menschen ein Leben geschenkt. Und ich meine, in einer sehr schönen Welt. Und auch in der Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Aber es ist eine traurige Tatsache, dass die wenigsten Menschen heute in einer Beziehung mit Gott unterwegs sind. Leider. Es bedrohen uns Menschen zwar dann keine feurigen Schlangen mehr, Gott sei Dank. Aber trotzdem ist der Mensch ohne Gott dem Tod geweiht. Klar, wir müssen alle sterben, das wissen wir. Aber Jesus hat hier auch nicht von diesem Tod gesprochen und von diesem Leben, sondern von dem ewigen Leben, von dem Leben nach dem Tod, das in der Gemeinschaft mit Gott weitergehen sollte. Und wer dieses Leben, dieses ewige Leben, das durch den Glauben an Jesus Christus kommt, wer dieses Leben nicht hat, der ist verloren. Der braucht Rettung. Und diese Rettung wird uns von Gott durch den erhöhten Jesus Christus angeboten. Das ist die frohe Botschaft. Das Kommen von Jesus, sein Sterben, seine Auferstehung und das Zurückgehen zum Vater, das geschah, damit Menschen in ihrer Verlorenheit auf Jesus schauen können, an ihn glauben können und gerettet werden. Und es ist wichtig, dass wir unser Herz im Vertrauen auf ihn, ihm öffnen. Nicht wahr? Gott hat seinen Sohn Jesus nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott hatte auch keine Freude daran, dass die Menschen dazu mal an den Schlangenbissen starben. Das war das Zeichen des Gerichts wegen ihrer Rebellion. Und Gott hat auch heute noch keine Freude daran, wenn Menschen in ihrer Rebellion ohne Gott sterben, wenn sie das Heil, die Rettung und das ewige Leben so verpassen. Es zu verpassen bedeutet, Gottes Gericht zu erleben, und es zu empfangen bedeutet, Rettung zu erleben. Die Israeliten, die waren aufgefordert, auf die aufgerichtete Schlange zu schauen und ihre Herzen auf Gott auszurichten. Und sie waren gleichzeitig aufgefordert, wegzusehen von all der Mühsal, wegzusehen von all dem Schweren, abzulassen, loszulassen von ihrer Auflehnung, von ihrer Rebellion gegen Gott. Und dann erlebten sie Rettung und mussten nicht sterben. Auch wir sind heute aufgefordert, auf Jesus zu schauen. Er hing für uns an diesem aufgerichteten Kreuz. Wir sind aufgefordert, an ihn zu glauben, der für uns gestorben ist, die Beziehung mit ihm zu suchen und ihm zu vertrauen. Glauben reicht? So hat es geendet. Ja. Auf Jesus zu schauen, an das zu glauben, was er getan hat für uns alle, das reicht. Aber es gilt gleichzeitig auch, wenn wir auf ihn schauen, wegzuschauen und loszulassen. Es gibt so viele Dinge, an denen wir hängen, nicht wahr? Ich meine nicht materielle Dinge, sondern auch unsere Unzufriedenheit, unsere Rebellion, wenn wir mit Gott nicht einverstanden sind, unser eigenmächtiges, unser selbstsüchtiges Handeln. Das nennt die Bibel Sünde ganz einfach. Und Jesus sagte dann später, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse, seine Beurteilung des Menschen. Und darum braucht es eine Umkehr, eine Hinwendung zum Kreuz. Das steht jetzt hier hinten, das Kreuz, dorthin zu Jesus, sich hinwenden, ihn anschauen, Umkehr, Bekehrung, sagen wir dem. Oft gebrauchte Begriffe. Der Hebräerbriefschreiber, der sagte, darum auch wir, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt, und lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so musste Jesus am Kreuz auf Golgatha erhöht werden, damit das Aufsehen zu ihm, der Glaube an ihn, Rettung bringt. Ich möchte beten für alle, die das vielleicht das erste Mal tun. Und wenn du den Eindruck hast in deinem Herzen, dann bete diese Worte mit. Jesus Christus, rette mich, erlöse mich und schenke mir ewiges Leben. Jesus Christus, darum wende ich mich dir zu, ich schaue auf zu dir, ich glaube an dich. Und gleichzeitig wende ich mich ab von allem Bösen, von allem Unguten, von allem Rebellischen in meinem Leben. Und ich bitte dafür um Vergebung. Das leere Kreuz zeigt, dass du, Jesus, gestorben und auferstanden bist. Du hast es wegen mir und für mich getan. Deshalb glaube ich an dich und vertraue dir. Jesus Christus, ich danke dir für deine Rettung, für deine Rettung vor dem ewigen Tod. Und für das Geschenk des ewigen Lebens. Amen. Lasst uns gemeinsam noch für Menschen beten, die in eurem Umfeld sind, von denen ihr wisst, dass sie Jesus Christus als Retter brauchen. Lasst uns eine kurze Zeit nehmen, dass jeder für sich beten kann, so wie es gerade in deinem Herzen ist. Jesus, wir beten für Menschen, die uns bekannt sind und die ohne dich verloren gehen. Wir beten für sie, dass sie gerettet werden. Wir beten, dass sie die Gelegenheit empfangen, vielleicht durch uns, vielleicht durch jemand anders, dass sie dich anschauen und zum Glauben an dich kommen können. Jesus, wirke du durch deinen Geist, dass sie umkehren, dass sie ewiges Leben empfangen. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet zur Rettung vielleicht das erste Mal gebetet hast, dann wäre der nächste Schritt die Taufe dran. Ich bin immer offen dafür, für etwas ganz Spontanes. Wir können das heute machen, wenn du dich traust, dann melde dich bei mir, dann werden wir das gleich tun. Oder sonst auch nächsten Sonntag, melde dich bei mir. Ich bin sehr offen dafür, für Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen, eben auch dann den nächsten Schritt zu tun. Herzlichen Dank.